Vorbereitung der Gemeinde Jesu auf die Verfolgung. So lautet unser Thema heute Morgen bei dieser fünften Endzeitkonferenz in Bad Tainach. Die aktuelle Endzeitlage macht es unumgänglich, sich mit diesem sehr ernsten Thema auseinanderzusetzen. Und die Vorbereitung ist mir nicht leicht gefallen. Hinzu kommt, dass ich mit Gottes Gnade bisher noch keine körperliche Verfolgung erlebt habe, wie zum Beispiel Geschwister in Irak, Syrien und anderen islamischen Ländern oder kommunistischen Diktaturen. Wohl aber sind auch mir gewisse Begrenzungen, Verleumdungen oder Diskriminierungen in unserem Land, meist durch solche, die sich Christen nennen, begegnet. In unserer Gesellschaft ist allerdings seit einiger Zeit eine Entwicklung zu beobachten, dass ernsthafte Christen bald mehr von Ausgrenzung und Diskriminierung betroffen sind als andere Bevölkerungsgruppen. Die hierzulande geliebte Toleranz wird überall angewendet, nur nicht bei Christen, die Jesus konsequent nachfolgen wollen. Nun möchte ich in drei großen Teilen dieses Thema betrachten, wird vielleicht ein bisschen länger heute Morgen. Der erste Teil, wo begegnet uns Verfolgung? Der zweite Teil, wie reagieren wir als einzelne Christen auf die beginnende Verfolgung? Und drittens, wie bereiten wir unsere Gemeinden darauf vor? Wo ich heute Morgen die Zeitung hier aufgeschlagen habe, dann hab ich auch gedacht, wie sich die Ereignisse doch überschlagen. Erstmal wird berichtet von den Blutmonden, äußere Zeichen, die Gott auch in der Schöpfung schickt, als Warnung immer wieder auch für die Menschheit. Auch Erdbeben und Katastrophen, die zunehmen. Dann gleichzeitig steht drin, dass jetzt der Bundesrat den Schutz von Küken genehmigt hat, was ja auch gut ist, bin auch für Küken, gleichzeitig aber sich für die Homo-Ehe ausspricht und die Abtreibung ja ohnehin schon an ungeborenen Kindern. Ja. Das ist die Schizophrenie, in der wir auch unsere Politik zurzeit sehen. Und ja, man versucht, das Kleine zu schützen, aber das, was Gott möchte, das tritt man mit Füßen. Und dann ist jetzt auch ja gerade besonderer Tag, weil zum ersten Mal in diesen Tagen ein Papst, auch noch ein Jesuit, der ja für die Gegenreformation steht, in Amerika vor dem Kapitol spricht. Und hat er schon gesprochen, jetzt aber vor der UNO auch diese Tage. Also alles weltgeschichtliche Ereignisse, die zeigen, dass die Zeit weit vorangerückt ist. Der politische Weltführer und der religiöse Weltführer Arm in Arm, da denken wir natürlich auch sehr schnell an Offenbarung 13, die zwei Tiere. Wobei ich es jetzt nicht auf bestimmte Personen deuten möchte, aber wir sehen, wie sich das immer mehr zuspitzt. Politischer Führer, religiöser Führer oder Verführer. Und auch viele Evangelikale sind beeindruckt von diesem Lamm fromm erscheinenden Wolf im Schafspelz. Ja, es ist also erstmal ein Jesuit Papst geworden, der ja für die Gegenreformation steht, die Zurückdrehung der Reformation, was ja auch in zwei Jahren ansteht, wo dann die evangelische Kirche zusammen mit Rom das Reformationsjubiläum feiern will. Ja, man muss sich das vorstellen. Also es geschieht nichts ohne Absicht, auch in diesen hohen Gremien. Und jetzt pilgern ja die führenden Evangelikalen durch die Weltallianz zum Vatikan, zur UNO, zum Weltkirchenrat. Alles wird eins, die große Hure Babylon bildet sich heraus. Und was machen wir da als bibeltreue Christen? Nun, ich beginne jetzt einmal mit dem Islam. Das ist ja das, wovon auch die Welt redet und wo auch viele, auch Ungläubige, davor Angst haben, weil man die schrecklichen Szenen von den Enthauptungen ja sogar ins Internet gestellt hat. Ich möchte es jetzt nicht im Einzelnen hier ausführen. Es gibt immer mehr Terrororganisationen, vor allem islamischer Art, IS, Al-Qaida, Boko Haram, Hisbollah und wie sie alle heißen. Und die Terrororganisationen arbeiten ja mit Terror und Einschüchterung. Sie sagen, entweder du wirst Muslim oder du wirst getötet. Und das, so versuchen wir ganz gezielt auch Regierungen einzuschüchtern, sind ja auch nur Menschen. Und deshalb bekommen Moslems hier viel mehr Rechte als Christen, schon auch in unserem Land leider. Ich bin durchaus dafür, dass wir alle Menschen lieben sollen, ihnen auch körperlich helfen dürfen. Ja, das ist ganz klar. Aber die Frage ist, ob wir auch Religionen verteidigen sollen, die total gegen den christlichen Glauben stehen. Das ist eine ganz andere Frage und Dimension, die sich hier stellt. Heute ist ein Missionseinsatz, auch in Pforzheim, wo wir auch, oder die Geschwister von uns, die dort sind, von der Bibelgemeinde auch Muslimen das Wort weitergeben möchten. Und die sind oft sehr offen, viel offener als die Einheimischen oft und nehmen das auch gerne an. Und wir können auch wirklich beten, dass diese an sich religiösen Menschen, ja, das auch wirklich von Herzen verstehen, wer Jesus ist. Denn Jesus Christus, der Sohn Gottes, er hat vollkommen für die Sünde bezahlt. Er wäscht uns rein durch sein Blut und jeder, der das im Glauben annimmt, wird errettet. Egal, ob er Namenschrist, Muslim, Hindu oder sonst irgendwas ist, ja, sondern der Herr Jesus ist für alle gekommen. Und wir wollen Ihnen das noch bezeugen, solange es auch bei uns noch öffentlich auch möglich ist. Wir dürfen uns aber nichts vormachen, der Terror ist sicherlich auch bereits in Europa angekommen. Man will unterscheiden zwischen Islam und Islamismus, aber das ist eine künstliche Unterscheidung, denn leider ist im Koran selbst die Gewalt grundgelegt in den späten Suren. Es gibt die frühen Suren und die späten Suren. Mohammed hat ja den Koran im Trancezustand weitgehend in einer Höhle empfangen. Da wissen wir auch schon, wo das herkommt, ja? Weil Gottes Wort sagt, seid nüchtern und wachsam. Die biblischen Propheten haben immer im Vollbewusstsein von Gott die Offenbarung bekommen, aber nicht in hypnotischen Zuständen. Nun jedenfalls, in den frühen Suren hat Mohammed noch versucht, seine neue Religion friedlich auszubreiten, durch Überzeugung, aber als das nicht angenommen wurde, überwiegend, hat er es mit Schwert und Feuer getan. Und das ist bis heute so. Eine Spur der Gewalt zieht sich durch die Jahrhunderte seit dem 6. und 7. Jahrhundert nach Christus und es zieht sich bis heute hindurch. Alle 5 Minuten im Schnitt wird ein Christ getötet um des Glaubens willen, gerade auch noch in unserem Jahrtausend. Zwangseroberungen, Zwangsbekehrungen, aber das macht uns auch Hoffnung. Ich denke, viele, die äußerlich Muslime sind, es nur aus Zwang und Druck sind, weil sie Angst haben, getötet zu werden. Und es ist die Chance, wenn sie hierher kommen, ein neues Umfeld finden können, dass sie wirkliche Christen treffen, nicht diese ganzen verweltlichten Leute, die da rumlaufen und wirklich ein Anstoß sind, sondern echte Christen, und da sind auch wir aufgerufen, auf sie in Liebe zuzugehen. Das Problem ist ja, dass viele Kirchen heute verweltlicht, liberalisiert, bibelkritisch zerstört und ökumenisiert sind und nicht mehr den biblisch-christlichen Glauben vertreten und weitergeben. Das ist an sich die große Not in unserem Land. Und deshalb haben viele dem Islam nichts Wirkliches mehr entgegenzusetzen, sodass ein Vakuum entsteht, in welches diese Religionen, auch andere Religionen, einströmen. Unser Auftrag dagegen ist es, das unverkürzte, unverfälschte Evangelium, Jesus Christus, der einzige Weg zum Vater, zum Himmelreich, weiterzusagen. Nun möchte ich euch nur 2 Suren lesen, wo auch zur Gewalt aufgerufen wird. Sure 5,33. Wahrlich, der gerechte Lohn derer, welche Allah und seine Gesandten bekämpfen und auf Erden Verderben stiften, ist es, dass viele von ihnen getötet und gekreuzigt werden. Und es gibt auch heute noch die Kreuzigung, wo die IS hinkommt. Ganz schreckliche Dinge. Nur ein Beispiel. Ja, aber der Schwerpunkt soll ja darauf liegen, wie wir auf die Verfolgung antworten. Aber wo gibt es noch Verfolgung für Christen oder drohende Verfolgung? Natürlich sämtliche Ideologien. Ich erinnere an den Kommunismus, auch an den Nationalsozialismus, wo Juden und auch Christen verfolgt wurden, auch schon im Dritten Reich. Der evangelische Märtyrer Paul Schneider etwa oder andere, die stalinistischen Säuberungen in Russland, wo auch viele Gläubige ermordet wurden, Hunderttausende oder Millionen. Ja. Das kommt jetzt alles erst so richtig ans Licht. Denn Ideologien können eben nicht die Wahrheit neben sich dulden. Hier macht der Mensch sich selber zu seinem Gott, die herrschende Klasse, die herrschende Rasse. Das sind alles gefährliche Auswüchse eines Menschen, der sich selber auf den Thron Gottes setzt. Gibt es heute, frage ich euch, liebe Geschwister und Gäste, auch eine Ideologie, die sehr gefährlich ist und sich auf den Thron zu setzen droht? Ich rede jetzt nicht von Religion, sondern Ideologien, auch in unserem Land. Vielleicht kennen es viele noch gar nicht, das ist der Genderismus. Von lateinisch genus, das Geschlecht. Das natürliche Geschlecht, das biologische, das wird mit Sexus übersetzt oder kommt von lateinisch Sexus und das selbstbestimmte Geschlecht, so wird gesagt, was man sich selber wählen kann, ob man jetzt, wenn man Mann ist, Frau sein will oder Zwitter oder Trans oder Queer oder irgendwas, das nennt man Genus, ja, in dieser Kunstsprache. Das ist natürlich alles Unsinn, aber man hat es so jetzt geprägt und es gibt schon sehr viele Lehrstühle an Universitäten für Gender Mainstreaming. Mainstream heißt, dass das zum Hauptstrom werden soll. Also alle sollen davon geprägt werden. In den Kindergärten, in den Schulen, daher auch diese Bildungspläne. Den Bildungsplan Baden-Württemberg hat man jetzt ein bisschen zurückgenommen, weil Wahlen kommen. Aber es ist immer noch drin, diese Gender-Ideologie. Und wenn nach den Wahlen, wenn Rot-Grün wieder drankommt, wird es wieder ganz stark dann durchgedrückt. Da haben Sie ja dann viel Zeit, es dann richtig durchzudrücken. Also alles Taktik, lasst euch nicht täuschen, wenn es jetzt etwas ruhiger aussieht momentan. Ja, da darf man sich nicht täuschen lassen. Ja, und diese Gender-Ideologie ist die gefährlichste Weltanschauung der Gegenwart. Sie wird nämlich vertreten von ganz oben her. Was ist ganz oben in der Welt? United Nations Organization, wo jetzt auch der Papst gesprochen hat. Die UNO und dann bei uns hier Europäische Union und dann eben die Regierungen und Landesregierungen und bis zu den Kommunen, überall soll es dann verbreitet werden. Das wurde beschlossen, ausdrücklich, schon sehr früh. Ich zitiere hier aus Wikipedia über Gender Mainstreaming, da steht: Der Begriff wurde erstmals 1985, da haben wir alle noch geschlafen in der Hinsicht, 1985 auf der dritten UN-Weltfrauenkonferenz in Nairobi diskutiert und 10 Jahre später, 1995, auf der vierten UN-Weltfrauenkonferenz in Peking propagiert. Seit 1995. Bekannt wurde Gender Mainstreaming insbesondere dadurch, dass der Amsterdamer Vertrag 1997 bis 1999 das Konzept zum offiziellen Ziel der Gleichstellungspolitik der Europäischen Union machte. Zitat Ende. Steht also auch in, sogar in der Wikipedia. Das ist das offizielle Ziel der EU. Ich war Anfang dieses Jahres zu Vorträgen in Kehl und da haben wir auch einen Abstecher nach Straßburg gemacht. Und da steht ja auch das Parlamentsgebäude und dann steht auch das Bürogebäude der Abgeordneten. Das Bürogebäude der Abgeordneten, wisst ihr, in welcher Form das gebaut ist? Wie der Turm zu Babel auf dem Bild des Malers Peter Bruegel aus dem Jahr 1563. Also so in konzentrischen Kreisen wie eine Spirale sich aufrichtend, immer weiter sich zum Himmel erhebend. Und im Lissabonner Vertrag, EU-Reformvertrag, früher sollte es mal Verfassung heißen, da kommt ja Gott überhaupt nicht vor. Nur der Mensch, der Humanismus, bestenfalls noch die religiösen, humanistischen und kulturellen Werte Europas. Zu mehr konnte man sich nicht einigen. Also Gott spielt hier keine Rolle mehr im neuen Europa. Das neue Römische Reich, wie wir auch schon gehört haben diese Tage, seit 1. Dezember 2009 ist es existierend. Wer den Prophet Daniel kennt, weiß ja auch, wie das dann weitergehen wird. Lest einmal die Zusammenhänge. Jedenfalls und vor diesem Gebäude der Abgeordneten in Straßburg, ich habe das alles fotografiert, ich werde es sicher mal irgendwann veröffentlichen, diese Bilder auch, da steht das Symbol des Europa. Manche denken jetzt an die Frau auf dem Tier, das ist auch, das steht aber in Brüssel. Aber in Straßburg, da stehen 2 kopulierende Personen, ich denke, jeder weiß, was das ist, und die sind geschlechtslos, kann man nicht erkennen. Die haben eine Glatze, die haben keine Körperproportionen. Das sind wie so Strichmännchen, die miteinander verschlungen sind und miteinander Verkehr haben sozusagen. Ja. Und das muss also jeder Abgeordnete des Europaparlaments Tag aus, Tag ein sehen, wenn er in sein Büro geht oder wieder herausgeht. Das ist das Symbol des neuen Europas. Ja, da wurde mir einiges noch deutlicher, als ich das auch mit eigenen Augen dort sehen musste. Und wir wissen, was auf uns zukommt. Denn in der Bibel steht ganz klar, dass alle sexuellen Arten der Gemeinschaft außerhalb der Ehe von Mann und Frau Sünde und Unzucht sind. Dass Gott sogar ein Gräuel ist, wenn Mann mit Mann und Frau mit Frau Schande treiben, wie es auch im Römerbrief Kapitel 1 steht, 1. Korinther 6 und so weiter. Das sagt nicht ich, das sagt Gottes Wort. Ja? Und wenn Sie mich dafür anzeigen, müssen Sie Gott und die Bibel anzeigen. Ich zitiere nur aus der Heiligen Schrift. Aber das Ziel ist ja, wie Janet Folger in einem spektakulären Buch in USA geschrieben hat, The Criminalization of Christianity. Wer kann das übersetzen? Hier ist doch jemand, der gut Englisch kann. Ja. Die Kriminalisierung der Gläubigen, der Christenheit. Das heißt, letztendlich geht es darum, was auch in der Bibel sagt, dass die Christen verfolgt werden. Und das ist auch jetzt passiert in USA, gerade vor einigen Wochen, ganz aktuell. Da gab es ja jetzt mit einer Stimme Mehrheit im obersten Gerichtshof den Beschluss, dass die Homo-Ehe in allen Bundesstaaten der USA anerkannt werden muss, auch da, wo die Bevölkerungsmehrheit dagegen ist. Es gab Volksabstimmung, vor allem in den frommen Südstaaten, der Bibelgürtel, ja, Bible Belt, und die waren mehrheitlich dagegen, Kentucky und wie sie alle heißen. Und New York waren sie dafür, das ist schon so verweltlicht, ja, das ist klar. oder Kalifornien. Aber in den frommen Südstaaten und Mittelstaaten, da sind die meisten immer noch von der Bibel geprägt, zumindest geprägt. Ja, ob die wiedergeboren sind, ist eine andere Frage. Aber jetzt hat einfach Obama durch den obersten Gerichtshof beschließen lassen, ihr müsst das jetzt entscheiden. Und 5-4 Richter stimmten für die Homo-Ehe und die ist jetzt auch eingeführt in den Südstaaten. Und jetzt gibt es natürlich auch Standesbeamte, die das verweigern. Und da war jetzt ein Fall einer Frau, Kim Davis. Was ist geschehen? Sie hat nicht getraut, dieses Männerpaar, das da zu ihr kam, und die hatten gleich die Presse schon dabei, und hat gesagt, da können Sie heute lange warten, bei uns werden Sie nicht getraut. Und sie haben sofort den Richter angerufen und die Kim Davis wurde ins Gefängnis geworfen, in den USA. Ja. Irgendwie habe ich gehört, inzwischen sei sie jetzt wieder rausgekommen, es sind ja auch Wahlen demnächst in den USA, da kann man sich das noch nicht leisten, genauso auch taktisch wohl, aber Gefängnis, das hat der Richter dort verordnet, weil es ja gegen die Gesetze ist, jetzt, wenn man das dagegen sagt. Also ihr seht, die Verfolgung ist schon auch zu uns in den Westen gekommen, jetzt soll es ja auch in Deutschland als Ehe, nicht mehr nur als Lebenspartnerschaft, sondern als Ehe durchgedrückt werden. Gerade jetzt, gestern im Bundesrat, ganz aktuell also, die Ereignisse überschlagen sich und wir können nur beten, Herr Jesus, komme bald. Ja, komme bald und rette aber auch noch viele heraus. Ich will mich aber jetzt nicht so lange mit der Analyse aufhalten, nur noch zu diesen Situationen. Ein Lied für den Europatag in Stuttgart, das neue Europa. Das Originallied heißt so, komm, sing mit mir ein neues Lied, sing ein Lied für die Welt. Früher trennten Kriege Land von Land, heute reichst du mir die Hand. Das, was gestern war, ist vorbei. Vor uns liegt die neue Zeit. Das haben noch andere schon mal gesungen früher, ja. Wer schon älter ist, weiß das. Die neue Zeit. Sie fängt hier mit uns an. Europa, gesundes Land, Europa, du kannst jedermanns Heimat sein. In gewissem Sinn ist das jetzt heute auch so, ja. Das ist das offizielle Lied, ja. Sehen wir auch das Programm. Und jetzt aber eine Parodie, die ein Bruder verfasst hat, der auch diese Tage hier gesprochen hat. Ich sage jetzt nicht, welcher es war, er ist schon abgereist. Er hat es in juristischer Genauigkeit so formuliert. Den Namen soll ich aber nicht nennen. Komm, sing mit mir ein neues Lied. Es lebe Europa, es lebe die Welt. Aus Kriegen, Nöten, Kampf und Streit wächst die Menschheitseinigkeit. Menschen, reicht euch eure Hand. Jetzt kommt das gelobte Land. Der Turm von Babel stürzte ein. Diesmal wird's erfolgreich sein. Europa, wunderbares Land, Lamm und Drache, Hand in Hand. Verkündet es mit lautem Schalle, Europa, Heimat für fast alle. Für Atheisten und Synkretisten, für Taoisten und Buddhisten, für Feministen und Humanisten und Islamisten, aber nicht für bibeltreue Christen. Islamisten habe ich jetzt noch ergänzt, das ist sehr aktuell. Ja, die Analyse möchte ich jetzt schnell noch zu Ende bringen. Es gibt Verfolgung auch schon in den Medien, da haben wir gestern einiges drüber gehört, brauche ich jetzt nicht wiederholen. In den Schulen durch okkulte Lektüre, okkulte Theaterstücke und Filme, einen hemmungslosen Sexualkundeunterricht in vielen Schulen, nicht in allen, Gender in den Bildungsplänen, Evolutionshypothesen noch und noch, Diskriminierung bibeltreuer Gemeinden und Prediger durch Behörden und Kirchen. Gestern wurde das Beispiel Olaf Latzl in Bremen genannt, der ja ein Disziplinarverfahren bekommen sollte und sogar eine staatsanwaltschaftliche Anzeige, die aber zurückgezogen wurde, noch wegen der Meinungsfreiheit, weil er in einer Predigt sich sehr deutlich für die Einhaltung des ersten Gebotes ausgesprochen hat. Er hat allerdings drei Begriffe in der Predigt verwendet, die ich persönlich nicht verwendet hätte. Da haben sie natürlich auch ihn angegriffen. Aber ansonsten war die Predigt wirklich biblisch. Und es zeigt aber schon, dass 70 seiner Kolleginnen und Kollegen, es gibt ja keine Pfarrerin laut Bibel, aber in den Kirchen gibt es heute alles, was es nicht gibt, sie haben 70-1 in Bremen gegen ihn protestiert und demonstriert. Und für ein buntes, pluralistisches, rot-grünes, sage ich jetzt mal noch in Klammern, Bremen, sind sie auf die Straße gegangen. Wir sehen also, wir sind in gewissem Sinn schon in einer Minderheitssituation. Zumindest die Presse will es so darstellen. Es gab noch vor 50 Jahren sicher viel mehr echte Gläubige als heute. Der Abfall ist auch mitten in den Gemeinden da. Und dann gibt es aber liebe Brüder und Schwestern, die sagen, es gäbe keinen Abfall vom Glauben. Wir erleben diesen Abfall aber Tag für Tag, wenn wir hören, was in vielen Gemeinden los ist. Nun aber die entscheidenden Teile. Wie können wir uns persönlich auf die Verfolgung vorbereiten? Und wie können wir als verantwortliche Brüder unsere Gemeinden auf die Verfolgung vorbereiten. Man kann das sicher noch ergänzen, aber einiges, was mir deutlich wurde. Erstens, unseren Herrn Jesus Christus mehr als unser Leben lieben. Das ist das Wichtigste. Das ist die wichtigste Grundlage. Wenn wir irgendwelche Personen oder vielleicht Besitztümer, Häuschen, Auto oder sogar unser Leben mehr lieben als Jesus, werden wir nicht hindurchkommen in der Verfolgung. Dann werden sie uns erpressen können. Ja, wenn du jetzt nicht abschwörst deinem Glauben, dann nehmen wir dir das Auto weg oder wir nehmen dir das Haus weg oder wir nehmen dir deine Frau weg und die Kinder. Was tun wir dann? Ja. Deshalb sagte Herr Jesus, wer Vater und Mutter, Sohn und Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Vielleicht verstehen wir jetzt, warum das so wichtig ist. Das soll jetzt nicht heißen, dass wir das Gebot übertreten, unsere Kinder zu lieben, unsere Frau zu lieben, unseren Mann, ja, sondern es soll einfach die Priorität sein. Ich hoffe, ihr versteht das richtig. Es geht um die Priorität. Und deshalb ist es wichtig, dass wir mit unserer Frau reden, mit unseren Kindern und sie vorbereiten auf eine solche Situation und sagen, du, wenn sie mich gefangen nehmen, lasst euch auf keinen Fall erpressen. Lasst euch, jeder steht selber vor dem Herrn. Und Bruder Kalaman hat gestern auch gesagt, es ist leicht gesagt, ja, aber schwer getan, aber wenn sie uns mit dem Tod bedrohen und vielleicht auch foltern und das Leben nehmen, lieben wir dann den Herrn Jesus mehr als unser Leben? Sind wir bereit, so wie es viele Generationen schon getan haben, auch bis heute, für den Herrn Jesus in den Tod zu gehen? Unseren Herrn Jesus mehr als unser Leben lieben. Dann können uns die Verfolger nichts tun. Ja. Wenn Verfolgung kommt, werden unsere Gemeinden automatisch größer oder kleiner werden? Kleiner, vielleicht sogar viel kleiner. Dann wird sich zeigen, wer wirklich konsequent ist bis zum Letzten. In der altrömischen Zeit gab es drei Gruppen von Menschen, die sich Christen nannten. Erstens solche, die festgeblieben sind bis zum Ende, die wirkliche Christen waren. Gott sei Dank gab es die auch. Zweitens gab es solche, die ganz klar abgefallen sind. Nein, das bin ich nicht bereit zu tragen. Also, ja, die sind verloren gegangen. Und drittens solche, die versucht haben, Kompromisse zu schließen. Ja, wir können Jesus ja im Herzen lieb haben, gleichzeitig aber auch dem Kaiser opfern, wie sie es verlangen. Und wenn sie es getan haben, ja, dann sind sie aber auch aus der Gnade gefallen, weil Gott sieht das und prüft die Herzen. Wir können nicht verschiedenen Göttern gleichzeitig dienen. Und wenn manche meinen, ja, Kompromisse schließen und so, das gefällt Gott nicht. Der Herr Jesus sagt, ja, wer mich bekennt vor den Menschen, zu dem will ich mich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer aber mich verleugnet, den werde ich auch verleugnen. Ich gebe sie zwei wieder. Ganz sein oder gar nicht. Ja, die große Masse wird vermutlich versuchen, Kompromisse zu schließen. Aber es gibt einen Punkt, wo man keinen Kompromiss mehr schließen kann, wo es darum geht, bin ich ein Kind Gottes oder nicht? Halte ich Jesus die Treue oder nicht? Ist Jesus der einzige Weg zum Vater oder gibt es noch andere Wege? Ich habe am ersten Abend darüber gesprochen, Philadelphia oder Laodicea, wo stehst du? Philadelphia, die absolute Liebe zum Herrn und zu den Geschwistern, oder Laodicea, die Lauheit, die für alles offen ist. Laodicea-Christen, die gehen verloren. Philadelphia-Christen werden in den Himmel kommen, die diese Haltung einnehmen, gemäß diesen Sendschreiben. Nächster wichtiger Punkt, keine unbiblischen Kompromisse schließen mit der Welt und mit abgefallenen Kirchen. Wann ist eine Kirche abgefallen? Dann, wenn sie als Gesamtheit vom Wort Gottes in wirklich heilsentscheidenden Dingen abgewichen ist. Zum Beispiel, wenn sie Dinge absegnet, die Gott ein Gräuel sind. Ja, in solchen Kirchen dürfen wir nicht bleiben, sonst beflecken wir uns, machen uns fremder Sünde teilhaftig. Gott wird uns fragen, warum hast du nicht ein Zeichen gesetzt? Warum hast du andere verführt, das mit zu unterstützen durch deine Steuergelder, durch deine Gegenwart, ja, durch dein Schweigen, durch deine Feigheit? Die Feigen haben keinen Platz im Himmelreich, heißt es in Offenbarung 21 und 22. Ist uns das auch bewusst? Draußen sind die Unzüchtigen, die Zauberer, die Götzendiener, die Lügner, die Meineidigen, alle Feigen, Verleugner. In 1. Johannes 2, 15 steht, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Nun haben wir auch das Problem, dass auch in evangelikal sich nennenden Gemeinden, sogar von den Dachverbänden her, immer mehr die Vermischung mit der Welt, mit dem Zeitgeist stattfindet. Wir müssen jetzt gar nicht nur an diese harte Rockmusik denken, das fängt auch schon viel feiner an, schon mit der Kleidung, mit der Modefrage, mit der Öffnung für alle möglichen Süchte, die man auch macht, angefangen von der Fernsehsucht und Internetsucht und was es alles gibt. Wir sollen von gar nichts uns abhängig machen. Ja? Wer sich immer von Fernsehprogrammen berieseln lässt, der wird am Schluss nur ein Unterhaltungschristentum leben, so wie Joyce Meyer und solche Dinge. Und wenn es dann heißt, genieße das Leben, wenn man es dann nicht mehr genießen kann, wenn Verfolgung kommt, dann gehört man natürlich zu denen, die dann sehr schnell abfallen. Das kann ich jetzt schon voraussagen, da muss man kein Prophet sein. Was ist das für ein Thema? Oder feiert Jesus? Was ist das für eine Irrlehre? Jesus feiern, das machen die Schwärmer, aber nicht die bibeltreuen Christen. Und was es heute alles gibt, ich frage mich manchmal, ob die Leute gar keine Unterscheidungsgabe mehr haben, dass sie allein schon solche Titel wählen oder eine Volksbibel mit X, wo Gotteslästerungen stehen, wo man dem heiligen Gott Obszöne und Fäkalbegriffe in den Mund legt und Gott sagt doch, ihr sollt heilig sein, auch schon in der Sprache, auch schon in Gedanken und Worten und Taten. Natürlich brauchen wir alle immer wieder Vergebung der Schuld und Reinigung durch das Blut Jesu. Aber wenn man schon die christliche Jugend verdirbt mit der Gossensprache von St. Pauli, wo ja der Martin Dreyer herkommt und der ja eine okkulte Einweihung bekommen hat bei einem charismatischen Zauberer, das war der Sohn von Kopfermann, der um ihn herumgesprungen ist, das schreibt er selber in seiner Autobiografie, wie so ein Schamane und hat ihn eingeweiht, dann diese Dinge unter das Volk zu bringen. Schrecklich, ja. Und in hunderttausenden Auflagen wird es vom führenden evangelikalen Konzern vermarktet, der übrigens fast schon das Monopol über alle Bücher hat inzwischen. Es gibt nur einige kleine Verlage, die da noch unabhängig sind. Ich habe einiges ausgelegt, das findet ihr praktisch in so gut wie keiner Buchhandlung mehr. Ja. Soll jetzt keine Werbung sein für die Bücher, aber ich sage einfach, wie es ist. Ja, man will nur noch das hören, wonach einem die Ohren jücken. Das ist ein typisches Zeichen der Endzeit. Und das heißt für die wahren Gläubigen Ausgrenzung, Verfolgung. Ich habe auch Hausverbot und Predigtverbot bei einigen evangelikalen Werken. Könnt ihr euch ja denken nach der Predigt jetzt. Aber es gilt, liebe Geschwister, wir sollen verändernd in die Welt hineinwirken und nicht jeder Modeströmung hinterherlaufen. Wir sollen uns nicht von der Welt verändern lassen, sondern wir sollen Licht und Salz sein in dieser Welt, dass noch viele zum Glauben kommen. Die Welt soll sich zu Jesus bekehren und nicht wir uns zur Welt bekehren, wie es heute leider meistens geschieht in vielen Gemeinden. Deshalb sind auch viele so heimatlos geworden. Bei uns geht es nur noch weltlich zu. Ich habe schon mal erzählt bei diesen Konferenzen, dass ich mal in einer Gemeinde war, in Pforzheim, wo ich früher öfter war, und dann hatten sie ja einen Redner eingeladen und da war so eine Disco-Musik am Anfang, dass ich gleich wieder gehen musste. Ich konnte es da nicht aushalten. Ja, es macht einen traurig. Man kann beten dafür, aber viele erkennen es nicht oder noch nicht, vielleicht auch nie mehr, was da abläuft. Und mir hat ein führender Evangelikaler gesagt, uns unterscheidet ein Punkt. Du, Lothar, sonderst dich ab und ich sondere mich nicht ab. Ja, das ist der entscheidende Punkt, genau das. Ja. Und wer sich nicht absondert, ich weiß nicht, ich will nicht über das Herz urteilen, aber nach meiner Bibelerkenntnis befindet er sich damit auf dem breiten Weg, wenn man sich nicht absondert. Das ist ja dann sehr breit schon. Wie werde ich in der Verfolgung standhalten, wenn ich mich angepasst habe und mitschwimme? Nun aber noch einige positive Dinge, um in der Verfolgung hindurchzukommen für den Einzelnen. Gottes Wort auswendig lernen. Ganz wichtig, dass wir die Bibel lesen. Im Gefängnis kann es sein, wir haben keine Bibel mehr. Nur das, was wir im Herzen haben. Ich werde noch einiges von Richard Wurmbrand zitieren. Ich teile nicht alles, was er vertreten hat. Ein bisschen ökumenisch manchmal gewesen. Aber in der Verfolgung verstehe ich es ja auch ein bisschen besser. Ja, wenn dann mal über jeden froh ist, der noch irgendwie gläubig ist. In der Zelle, da hast du ja sonst gar niemanden mehr. Aber trotzdem, und er hat ja auch dann im Herzen das Wort Gottes gehabt und hat es an sich und anderen predigen können, auch durch Morsezeichen, durch die Wand, mit Klopfzeichen. Ja, was für Dinge, was für Erlebnisse haben solche Brüder gehabt. Und viele haben ihm es hier nicht geglaubt, wie es dort zugeht. Aber inzwischen wissen wir, dass das alles wahr ist, was er erlebt hat. Haben wir einen geistlichen Schatz in unseren Herzen? Kennen wir zum Beispiel die Bergpredigt auswendig, die Endzeitrede Jesu, sein Erlösungswerk auswendig, Römerbrief, einige Psalmen, den Schöpfungsbericht, Stellen aus der Offenbarung? Es soll Menschen geben, die das ganze Neue Testament auswendig kennen. So ein Gedächtnis habe ich leider nicht. Aber doch vieles, was bei mir im Hinterkopf abläuft, wenn ich eine verfälschte Bibelübersetzung irgendwo höre, wenn ich hinkomme, dann habe ich immer noch ja, die alte Luther-Übersetzung so im Hinterkopf, die ich nach meiner Bekehrung gelesen habe und auch heute noch, obwohl ich heute auch viel Schlachter lese, die ja noch wortgetreuer ist. Aber die ist ja ähnlich wie die Luther und das kann man gut auswendig lernen. Ja, Gottes Wort verinnerlichen. Gute geistliche Lieder auswendig lernen. Auch ein großer Schatz. Nicht dem Wort Gottes gleich zu achten, aber trotzdem, wo es gute biblische Lieder sind, ist es ein ganz großer Schatz. Und auch persönlich ein Leben führen im Gebet, in Buße, Heiligung und Reinigung des Herzens. Dass nichts zwischen Jesus und uns steht. Dass wir immer jeden Tag uns reinigen lassen, morgens und abends, indem wir dem Herrn alle unsere Sünden, unser Versagen bringen, ihn um Kraft bitten, ihm treu zu bleiben, anderen Menschen das Evangelium weiterzugeben. So sollte jeder Tag beginnen und enden. Und ich schaffe es leider auch nicht jeden Tag, aber ich habe mir es zur Regel gemacht, möglichst jeden Tag ein Kapitel Altes Testament, ein Kapitel Neues Testament und einen Psalm oder ein Kapitel aus den Sprüchen fortlaufend zu lesen. Das schafft man alles gut in einer halben Stunde und dann noch die Gebetszeit auch. Nehmt euch diese Zeit, das ist wirklich ein Segen darauf. Von Luther wird gesagt, er hätte mehrere Stunden gebetet, obwohl er so viel gearbeitet hat. Vielleicht auch nicht immer, aber doch ist es gut, wenn man auch längere Zeiten hat. Vielleicht auch mal ganze biblische Bücher zusammenhängend. Aber ich merke sehr schnell, man kann gar nicht mehr aufnehmen. Man muss immer in kleinen Stückchen auch wieder verdauen, wobei die Losungen wieder zu wenig sind. Ja, das ist viel zu wenig. Also sollte schon die Bibel im Zusammenhang gelesen werden. Und das Herz reinigen lassen durch das Blut des Lammes Jesus. Ja, dann haben manche schon empfohlen, man soll vielleicht auch Reservebibeln verstecken im Haus, wenn sie die Bibeln abholen, kann man auch überlegen, Personenverstecke einrichten, wobei heute im digitalen Zeitalter es schwieriger ist als früher. Man kann praktisch alles orten und finden. Und wenn man dann wirklich noch versucht, der Verfolgung zu entgehen, dann ist es gut, dass man sich nur durch einfache Mittel verständigt. Nicht elektronisch natürlich, weil das alles ortbar ist. Mit Zetteln, mit Geheimzeichen, so wie früher. Aber sich selber vorbereiten, wenn man doch gefangen genommen wird, dass man dann festbleibt und dass dann die Zelle das Missionsfeld ist. Manche empfehlen auch, das möchte ich jetzt nicht vertiefen, auch einen gewissen Nahrungsvortrag, Vorrat, haltbare Lebensmittel anzulegen, Getreidekörner, Quellwasser und so weiter. Das kann jeder halten, wie er möchte. Ich möchte es einfach nur erwähnen für dieses irdische Leben. Aber jetzt die wichtigere Frage noch, wie können wir unsere Gemeinden auf die Verfolgung vorbereiten? Der dritte Teil. Das gilt jetzt vor allem an die, die Verkündiger des Wortes sind, aber auch Schwestern, die Kinderarbeit machen oder Frauenarbeit. Was können wir da tun? Nun, als erstes gilt, dass wir die Gemeindeglieder endzeitfest machen durch Fürbitte und Verkündigung. Wir sollten auf keinen Fall eine lasche, laue, oberflächliche Verkündigung pflegen in unseren Gemeinden und etwa solche Themen umgehen, wie wir sie heute hören, am ganzen Tag hören. Ja, bei solchen Konferenzen, da sind schon etwas herausfordernde Botschaften dabei. Auch bei anderen Brüdern, die heute noch sprechen, bin ich überzeugt, dass da noch einiges kommt. Ich habe einen Bruder gesagt, er soll sich warm anziehen vor dem Vortrag. Ja, geistlich verstanden. Weil am Schluss komme ich noch zum Thema Folter. Ja. Also die Gemeindeglieder durch Fürbitte und Verkündigung endzeitfest machen. Das kann natürlich nur der Herr, aber wir sollen so predigen, dass der Herr dieses wirkt durch seinen Geist an den Herzen. Kein Wohlfühlchristentum, kein Wohlstandsevangelium oder ähnliche verfälschte Dinge predigen, sondern man kann auch sagen, manchmal das Schwarzbrot. Ja. Ich habe ja schon gesagt, wer das Leben nur genießen will oder nur solche Sendungen sieht, zumal ja eine Frau auch nicht Männer belehren soll, ist von vornherein schon ein falsches Vorzeichen, der wird nicht hindurchkommen. Ja, und wir dürfen auch solche Themen nicht verschweigen, die heute oft umgangen werden. Zum Beispiel auch, dass es eine ewige Verdammnis für die Ungläubigen gibt. Eine ewige Hölle, wo der Wurm nicht stirbt und die Flamme nicht erlischt. Wo wird heute noch darüber gepredigt? Oder auch Themen wie Buße, Bekehrung, Gericht und Gnade, die Heiligkeit Gottes, auch Gemeindezucht. Gerade höre ich von Fällen, wo man alle möglichen Arten von Sünden in Gemeinden duldet. Echte Geschwister gehen dort weg, weil sie es nicht mehr aushalten. Das ist dann auch notwendig, wenn keine Umkehr geschieht. Aber lassen sich denn die Ältesten nichts mehr sagen von Gott und seinem Wort, frage ich mich. 1. Korinther 5, den Sauerteig muss man hinausfegen, wo offenbare, offensichtliche, aggressive Sünde geduldet wird. Sicherlich, wir sind alle Sünder von unserer Natur her. Da müssten wir alle Gemeinden räumen. Aber es geht in solchen Fällen um offensiv gelebte Sünde, die dann sogar noch auf die Kanzel gelassen wird. Ja, ich sage jetzt nicht, wo das ist. Das kann überall sein heutzutage. Das sollte nicht sein. Dinge müssen bereinigt werden, in die Ordnung gebracht werden. Irrlehren dürfen auch nicht geduldet werden. Wir mussten jetzt auch jemanden wegschicken, der wollte eher den Calvinismus bei uns einführen, was ich auch für eine Irrlehre halte, in weiten Teilen, nicht alles, ja. Aber wenn gelehrt wird, dass Gott von Ewigkeit her es bestimmt hat, dass der größte Teil der Menschen sich überhaupt nicht bekehren kann, weil er von Ewigkeit her zur Verdammnis bestimmt ist, dann halte ich das für eine falsche Lehre. Denn es heißt auch, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Aber wenn sie es da nicht annehmen, liegt die Verantwortung nicht bei Gott, sondern bei ihnen. Denn nach dieser calvinistischen Lehre müsste man sagen, wenn jemand in die Hölle kommt, wer ist dann schuld? Dann ist ja dann Gott schuld letztendlich. Was für eine unmögliche und gotteslästerliche Lehre, darf ich es mal so deutlich sagen. Ich weiß, dass mich jetzt auch Calvinisten nicht mehr einladen werden nach der Predigt, aber damit muss ich leben. Ich habe mich schon mit vielen Irrlehren anlegen müssen und ich war ja auch 10 Jahre Sekten- und Weltanschauungsbeauftragter. Und da weiß man dann schon, wie viele Irrlehren es auch gibt heutzutage. Ich will jetzt nicht sagen, dass der Calvinismus eine Sekte sei. Das wollte ich damit nicht sagen. Aber es gibt in allen Kirchen müssen wir aufpassen. Es kann überall Lehren geben, die wir wirklich von der Bibel her prüfen müssen. Nicht? Auch die Reformatoren, die haben ja auch bezüglich der Taufe die sogenannten Wiedertäufer in Grund und Boden verdammt. Das war sicher auch nicht richtig. Sogar Verfolgungen dann unterstützt. Aber das will ich nur erwähnen. Wir müssen uns immer wieder korrigieren lassen vom Wort Gottes her, egal in welcher Gemeinde wir sind. Wenn wir nicht mehr lernbereit sind, dann ist es schwierig. Ja, aber natürlich die biblischen Grundwahrheiten, die sind ganz klar, die kann schon ein Kind verstehen, dass wir durch den Herrn Jesus Erlösung haben können, dass er allein der Weg ist. Aber selbst das wird heute oft nicht mehr ernst genommen. Dann ist es wichtig, ist meine Überzeugung vom Wort Gottes her, dass wir nicht nur einen Verantwortlichen in der Gemeinde haben sollen, sondern mehrere. Die Bibel spricht immer wieder von den Ältesten. Presbyteroi oder Episkopoi in der Mehrzahl, mit wenigen Ausnahmen, aber in der Regel in Timotheus- und Titusbriefen, da wird immer wieder von den Ältesten, nicht dem Ältesten, sondern den Ältesten geredet, Mehrzahl. Und auch Diakone in der Mehrzahl. Das ist wichtig, wenn nämlich einer festgenommen wird und eingesperrt ist immer noch der andere oder sind die anderen da. Und wenn sie auch die einsperren, sind wieder weitere Brüder da. Und deshalb sollte das nächste Punkt, jeder Gläubige zu mündigem Christsein erzogen werden. Jeder Gläubige, auch jede Gläubige, auch jede Frau, sollte in der Lage sein, das Wort Gottes zu verstehen, auszulegen, auszuleben. Wobei Frauen eben nur Frauen und Kinder belehren sollen und Männer eben die ganze Gemeinde, wenn sie auch die Berufung dazu vom Herrn haben. Wir haben es bei uns so gehalten, dass wir 16 Brüder bis jetzt sind schon im Verkündigungsdienst haben. Aber selbst wenn Sie die alle festnehmen, sind noch andere da, die bisher noch nichts gepredigt haben. Das wird daher auch Sie bevollmächtigen. Und wenn alle Brüder im Gefängnis sind, dann sind die Schwestern ja da und können dann weiter lehren, die Kinder. So ist eben so die Reihenfolge. Und deshalb konnte man auch in Russland die Gemeinden nicht ausrotten. Wenn man die leitenden Brüder eingesperrt hat, waren dann wieder weitere da und so weiter. Ne? Ihr merkt, ich bin kein Freund des Pastoralprinzips. Dieser Ein-Mann-Betrieb, das kann gar nicht funktionieren, weil ein Mensch nicht alle Gaben hat für die Gemeinde. Es muss verteilt werden. Nach 1. Korinther 14 oder 12 und Römer 12 bis 14 und so weiter. In 1. Petrus 2, Vers 9 steht: Ihr seid die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, damit ihr verkündigen könnt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Das königliche Priestertum, das heilige Volk. Ein weiterer wichtiger Punkt, die Gemeinde eindrücklich warnen vor der Annahme des Mahlzeichens des Tieres, gemäß Offenbarung 13, das Mahlzeichen des Antichristen. Denn wer dieses Mahlzeichen annimmt, der kann nicht gerettet werden. Auf jeden Fall nicht der, der es freiwillig annimmt. So möchte ich mal sagen. Ja? Und natürlich gibt es jetzt die Theorie, die Gemeinde wird vorher entrückt, das betrifft uns alles gar nicht mehr. Ich möchte dazu nur so viel sagen, selbst diesen lieben Brüdern und Schwestern, die dieser Lehre anhängen, die ich persönlich nicht für richtig halte, aber selbst wenn es so wäre, möchte ich sie doch bitten und uns alle für zwei Dinge bereit zu sein, alle Zeit. Für die Entrückung, ich möchte auch alle Zeit für die Entrückung bereit sein, auch heute. Wir wissen ja nicht, ob wir in der Drangsalzeit schon drinstehen, kann man nie genau so sagen, wann das anfängt jetzt. Bündnisse mit Israels gab es schon mehrfach und kommen sicher auch noch welche. Daniel 9, 27 folgende. Also alle Zeit bereit zu sein für die Entrückung, aber auch alle Zeit bereit zu sein für die Verfolgung und zur Ablehnung des Mahlzeichens. Also wer das beides macht, macht nichts falsch, denke ich. Okay, ich will also nicht sagen, dass wir jetzt nicht mehr für die Entrückung bereit sein sollten. Das wäre auch wieder eine falsche Lehre. Der Herr sagt ja, seid alle Zeit wachsam. Das ist auch eindeutig. Das ist das stärkste Argument für die Vorentrückung, aber es ist nicht zwingend, weil viele andere Stellen lehren, dass wir doch ein Stück weit in die Drangsal hineinkommen. Und in, ich glaube, 1. Thessalonicher 2 ist es, ja, da steht, lasst euch von niemandem verführen, der Tag des Herrn und die Vereinigung mit ihm, das ist die Entrückung nämlich, ausdrücklich genannt, geschieht nicht, bevor nicht der Abfall kommt und der Mensch der Sünde oder der Gesetzlosigkeit offenbar wird. Und ich persönlich denke, das Aufhaltende, was da auch genannt wird, dass das noch die äußere Ordnung ist, die hinweggetan wird. Nicht der Heilige Geist insgesamt, denn der Heilige Geist ist ja immer noch da, auch nach der Entrückung, weil es da auch wieder Bekehrungen gibt. Ja, aber gut, das würde zu weit führen. Ich habe auch in einzelnen Schriften diese Frage ausführlicher behandelt. Aber ich denke, wir sind uns alle einig, egal ob wir jetzt vorher entrückt werden oder nicht, auf keinen Fall sich dem Antichristen unterwerfen, auf keinen Fall das Mahlzeichen annehmen. Sonst gehören wir auf die Seite des Teufels, wenn wir das tun würden. Lieber sterben, als den Herrn Jesus verleugnen und sich dem Antichristen unterwerfen. In Matthäus 10, 28 sagt unser Herr Jesus, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können, fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle, in der ewigen Verdammnis. Und er tröstet uns auch, unser Heiland, und spricht, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Die Welt, die uns Angst macht, nicht nur die Angst. Die ganze Welt hat er schon überwunden am Kreuz von Golgatha. Noch ein paar weitere praktische Hinweise. Es ist nicht verboten, heute noch sich in größeren Gemeinden zu versammeln. Wir tun das auch noch, solange es noch möglich ist. Aber man sollte doch schon parallel sich darauf einstellen und auch vorbereiten, innerlich und vielleicht auch äußerlich, kleine Zellen, Hauskreise, Hausgemeinden zu bilden, die bei der Verfolgung autonom weiter existieren können und die nicht so leicht zu zerschlagen sind wie größere Gemeinden. Das wird der Staat vielleicht irgendwann tun, die Bethäuser, die Gemeindehäuser zumachen, dann tun, wenn die jeweilige Gemeinde seinem Verlangen nicht nachkommt, das Bethaus für alle möglichen Religionen zu öffnen oder für alle möglichen sexuellen Orientierungen. Kann sein, wenn ihr jetzt nicht Homosexuelle traut, ja, dann müsst ihr zumachen, das ist jetzt Gesetz. Kann schnell kommen, ja, wir wissen nie, wie lange die Zeit noch dauert. Aber noch ist Gnadenzeit und da wir ja nicht wissen, wie schnell alles geht, sollten wir wirken, solange es Tag ist. Aber doch schon auch parallel sich darauf einstellen, vielleicht kommt der Tag dann früher oder später, wo wir nur noch in den Häusern uns versammeln können. Wir wissen es nicht. Luther wird ja der Satz zugeschrieben, wenn morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Wir wissen nicht, ob es Luther wirklich stammt. Man hat es in seinen Schriften, soweit ich weiß, nicht gefunden. Aber es ist trotzdem ein wichtiger Aspekt, um jetzt nicht einfach den Kopf in den Sand zu stecken. Das könnte ja dann die pessimistische Reaktion sein. Das ist sicherlich auch nicht richtig, sondern wirken, solange es Tag ist, auch evangelisieren auch Gemeinde bauen, aber auch an die Hausgemeinden rechtzeitig schon denken. Grüße die Gemeinde in ihrem Hause, heißt es immer wieder im Neuen Testament, Römer 16, Vers 5, 1. Korinther 16, 19, Kolosser 4, 15 und so weiter. Allerdings wird auch gesagt in Hebräer 10, 25, wir sollen unsere Versammlungen, unsere Gemeinden nicht verlassen, und zwar je mehr wir sehen, dass sich der Tag des Herrn naht. Das heißt jetzt nicht, dass ihr euch absondert von euren Gemeinden und nur noch in Hauskreise geht, das wäre auch falsch. Wir müssen das gesamte Wort Gottes lesen. Ja? Also, soweit es geht, in Gemeinden bleiben, aber wo Gemeinden nicht mehr reformierbar sind, wo sie abgefallen sind, da muss man dann beten, dass der Herr eine weitere Geschwister zeigt für eine kleinere oder größere Hausversammlung. Im schlimmsten Fall nur mit der eigenen Familie, aber vielleicht schickt er auch weitere aus der Gegend. Manche fahren auch weite Strecken, um noch ein klares Wort zu hören. Das ist die persönliche Führung jedes Einzelnen. Ein weiterer Punkt, der sehr umstritten ist zwischen Christen, ich möchte es aber einfach mal erklären. Nach meiner Meinung und Erkenntnis sollte sich eine Gemeinde nicht registrieren lassen beim Staat. Viele Gemeinden sind ja ein e.V., ein eingetragener Verein. Ich will jetzt da niemanden den Glauben absprechen, aber überlegt einmal Folgendes. Die Gemeinde selber gehört dem Herrn, gehört Gott. Der Verein gibt Rechenschaft dem Staat, der gehört praktisch dem Staat. Da hat der Staat Einblick in alles, ist auch richtig, ja, was Finanzen angeht und Häuser, das muss alles kontrollierbar sein. Wir haben auch in unserer Gemeinde lange darüber geredet und gebetet und sind dann zu folgender Lösung gekommen. Die Gemeinde selber sollte kein eingetragener Verein sein als Gemeinde des Herrn. Aber man kann, wenn man einen Raum mietet oder vielleicht sogar ein Gemeindehaus baut, wo wir jetzt auch gerade in dieser Frage stehen, ja, dann kann man einen Förderverein gründen, der für die Gemeinde dieses macht. Und da können dann die Gemeindeglieder, die die Gabe haben, den Auftrag in diesen Förderverein eintreten und für die Gemeinde das verwalten. Und es empfiehlt sich diesem Förderverein, damit es keine Verwechslungen gibt, einen anderen Namen zu geben als den Namen der Gemeinde. Also jetzt um unser Beispiel zu nennen, ich sage es so offen, unser Förderverein, der heißt jetzt nicht Bibelgemeinde Pforzheim e.V., da waren etliche Brüder dagegen, auch ich dann, habe mich überzeugen lassen, dass es nicht, erst habe ich anders gedacht, dann habe ich aber umgedacht, ja, habe gemerkt, nee, das ist nicht gut. Also nicht Bibelgemeinde Pforzheim e.V., sondern in dem Fall ist es der christliche Gemeindedienst Pforzheim e.V., der für die Bibelgemeinde die Räume mietet. Und jedes Gemeindeglied kann dann auf das Unterkonto des CGD, der ja auch die Zeitschrift Schmale Weg rausgibt, dann eine Spende einzahlen für die Miete oder den Kauf und wie auch immer. Das wollte ich einfach mal so als unser Modell euch nennen. Denn es ist Folgendes, habe ich mir sagen lassen. In einer Gemeinde, da war es so, da merkt ihr nämlich das Problem. Die Schwestern haben da die absolute Mehrheit, da gibt es nur wenige Brüder. Und dann haben die gesagt, ja, die Brüder, die Ältesten, die können ja sagen, was sie wollen. Wir Schwestern haben immer die Mehrheit bei den Abstimmungen. Ist das biblisch? Ich habe ja nichts gegen die Schwestern, ja. Aber das biblische Prinzip ist das Ältestenprinzip. Und der Älteste soll Mann einer Frau sein, also soll ein Mann sein, keine Frau, obwohl es in vielen Kirchen heute auch nicht mehr ernst genommen wird. Und ja, also ihr merkt, das widerspricht völlig der biblischen Gemeindeordnung. Schwestern erkennen auch viel, aber sie sollen nicht die Gemeinde leiten und nicht lehrmäßige Predigten halten. Das sagt das Wort Gottes eindeutig in 1. Korinther 11, Timotheusbriefen und vielen weiteren Stellen. Wer das Wort nicht verfälscht, nicht zeitgeistig relativiert, der kann das nur wirklich ernst nehmen. Und da liegt dann auch Segen drauf. Aber hier hätten jetzt die Schwestern gesagt, die Ältesten, die können wir einfach ausboten. Wir sind ja Demokratie, e.V., Demokratie, also Mehrheitsprinzip. Ich hoffe, ihr versteht, was ich jetzt damit sagen will. Nicht? Wenn die Gemeinde identisch ist mit dem e.V., dann herrscht das demokratische Mehrheitsprinzip. Dann herrscht nicht mehr das biblische Ältestenprinzip. Es kann sein, die Ältesten denken biblisch und die Mehrheit unbiblisch. Was ist dann? Kann auch mal umgekehrt sein, leider. Ja, aber die Ältesten sollen sich als Vertreter Gottes unter das Wort Gottes stellen und nur an sich lehren, was in der Bibel steht. Und die Gemeinde lehren und nicht umgekehrt, dass jetzt die Gemeinde die Ältesten belehren sollte und mehrheitlich niederstimmt dann. Also in der christlichen Gemeinde herrscht eben nicht das weltliche System der Mehrheitsherrschaft, sondern die Gottesherrschaft durch berufene Diener. Denkt an Mose, ja? Denkt an Mose, wo die rote Kora aufbegehrte. Und Gott war eben bei Mose und dann auch bei Aaron, wobei Aaron immer ein bisschen schwankend war mit dem goldenen Kalb und so, ja. Mose war der berufene Diener Gottes bei der Wüstenwanderung. Und so ist es auch immer wieder gewesen in der Heilsgeschichte, dass nicht die Wahrheit unbedingt bei der Mehrheit liegt, auch nicht in unserem Volk und Land, ja, das wissen wir ja. Also deshalb wollen wir die Theokratie, die Gottesherrschaft, zumindest in der Gemeinde, im Staat wird es nicht gehen, weil es keine gläubige Mehrheit in unserem Land gibt. Da sind wir für die Demokratie durchaus dankbar im Staat, teilweise zumindest. Ich stimme auch ab bei Wahlen, ja, da gibt es auch unterschiedliche Meinungen. Aber in der Gemeinde sollte nicht die Demokratie herrschen, sondern das biblische Ältestenprinzip. Okay, ich hoffe, ihr habt verstanden, warum ich das jetzt so erklärt habe. Wenn nämlich Verfolgung kommt, ist der e.V. dem Staat Rechenschaft schuldig, aber nicht die Gemeinde, die gar nicht als juristische Körperschaft existiert. Die existiert gar nicht. Unsere Gemeinde existiert nicht vor der Welt. Die existiert nur vor Gott. So haben wir das entschieden. Versteht ihr? Okay. Ja, oft werde ich gefragt, ist eure Gemeinde ein e.V.? Und das sage ich guten Gewissens, unsere Gemeinde ist kein e.V. Wir haben aber in der Gemeinde Geschwister, die in einem Förderverein sind, um diese Geschäfte mit dem Staat ordentlich zu erledigen. Das muss natürlich dann sein, das ist ganz klar. Ich hoffe, das war verständlich. Okay. Ist jetzt kein Gesetz, aber nur eine Empfehlung gewesen. Ich komme langsam zum Ende. Wir sollten natürlich gegenüber dem Staat, der Gesellschaft, alles ordentlich führen. In diesem Förderverein, auch in der Gemeinde natürlich. Wir sollen uns nichts zu Schulden kommen lassen. Also wenn Brandschutzauflagen verlangt werden im Gemeindehaus, sollten wir das auch ordentlich einbauen. Wenn sie wegen der Grenzabstände uns Vorschriften machen, wenn man was baut oder plant, das sollen wir alles ordentlich besorgen. Nicht? Das ist ganz klar. Das macht dann aber der Förderverein, verhandelt diese Dinge und nicht die Gemeinde als solche, die ja als Größe dem Herrn gehört und nicht der Welt. Römer 13, die äußere Ordnung, die Obrigkeit trägt das Schwert nicht umsonst, um die Bösen zu strafen, um die Guten zu schützen. Da sind wir gehorsam schuldig, mit dieser Ausnahme eben, dass man Gott mehr gehorchen muss als den Menschen, wenn nämlich die Obrigkeit etwas gebietet, was gegen Gottes Wort steht. Wenn sie uns zum Beispiel Mission verbieten würde, wenn sie verlangt, dass wir Dinge gutheißen, die Gott ein Gräuel sind, dann müssen wir natürlich Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und deshalb ist es auch wichtig, das müssen wir uns alle hinter die Ohren schreiben, dass wir uns alle moralisch, wirtschaftlich und politisch nicht angreifbar machen dürfen in der Gemeinde. Gerade die Brüder in der Leitungsfunktion sind ganz besonders im Blickfeld der Umgebung. Das wird ja auch bei den Kriterien für Älteste genannt. Sie sollen einen guten Ruf auch nach außen haben. Auch darauf sollten wir achten. Und wenn jemand in der Gemeindeleitung steht, da ist er ganz besonders unter Beobachtung auch der ungläubigen Umwelt. Das ist eine große Herausforderung. Ja, auch Bruder Karl Hermann und andere Brüder werden das wissen. Man wird beobachtet, man ist ein Licht, sollte ein Licht sein. Aber wie schlimm, wenn dann solche ältesten Brüder so versagen, dass sogar die Welt darüber ihren Spott treibt. Ja, das ist dann ganz schlimm, wenn sowas passiert. Und da ist dann die Gemeinde gerufen, zu ermahnen und eben auch im schlimmsten Fall Gemeindezucht bis hin zum Ausschluss zu verüben. Auch leitende Brüder können versagen und die sollten dann zurücktreten in die zweite Reihe. Oder wenn sie nicht auf biblische Ermahnung hören, müssen sie ausgeschlossen werden. Und das Problem heute, das heißt ganz offen in den Landeskirchen, ist nämlich folgendes, dass die schlimmsten Verführer auf den Bischofsstühlen weithin sitzen. Nicht alle, aber doch einige. Und gerade der oberste Bischof hier, es gibt ja keine Landesbischöfe in der Bibel, ja, ist alles unbiblisch. Das waren ja früher die Kirchenfürsten und es wurde dann weitergeführt. Aber dieser oberste Kirchenfürst jetzt hier, der hat sich ein Islamzentrum berufen lassen, man muss sich das vorstellen. Christus und Belial gemischt. So weit ist es schon gekommen. Und immer noch sagen viele, da muss ich noch treu meine Steuer zahlen und da darf ich auf keinen Fall raus und machen sich fremder Sünden teilhaftig. Aber es kann genauso in Freikirchen schon passieren und eindringen. Deshalb, ich sage immer, der Fisch fault von oben her. Und durch die Dachverbände wird die Verführung heute hineintransportiert. Vor allem auch durch die weltweite Evangelische Allianz, die ja schon ihren Fuß überall drin hat, im Vatikan und Weltkirchenrat und in der UNO. Nicht? Das ist ja das Erschütternde. Das war vor 30 Jahren noch nicht so, als ich damals zum Glauben gekommen war, in den 80er, 70er, 80er Jahren. Aber dann kam dieser Absturz, vor allem in den 90er Jahren, und dann nach 2000 ging es immer schneller in die große Ökumene hinein. Es sind gerade zwei Bücher im Druck, ich weiß nicht, ob sie heute noch eintreffen, genau zu diesen Themen, was ich hier ausführe. Evangelikale im Sog der Ökumene und das andere, Verfolgung und der gläserne Mensch, wie bereiten wir uns darauf vor? Da kann dir das ausführlicher nachlesen. Ich möchte es an dieser Stelle erwähnen, auch für die, die die CD hören. Das ist da alles noch ausführlicher ausgeführt. Aber jetzt noch ein letzter und sehr bedrückender und belastender Punkt, beziehungsweise zwei Punkte. Schweigen lernen und andere Christen nicht verraten, ist auch wichtig, gerade wenn sie uns gefangen nehmen würden. Ja, da müssen wir wirklich festbleiben, nicht verraten, wenn andere auch hier dem Herrn dienen, wenn sie die auch fangen wollen. Jeder steht selber hier vor Gott. Und wenn wir aber dann doch schon gefangen sein sollten, sich auf Folter einstellen. Das geht nur, wenn wir dem eigenen Ich absterben, dem Herrn Jesus treu bleiben bis in den Tod. Sei getreu bis in den Tod, dann will ich dir die Krone des Lebens geben, sagt der Herr in Offenbarung 2, Vers 10. Nun, ich selber habe diese körperliche Folter noch nicht erleben müssen, durch Gottes Gnade. Aber andere im Osten und in islamischen Ländern haben das sehr wohl erlebt. Ich habe schon erwähnt, etwa Richard Wurmbrand. Ich zitiere noch einige wenige Sätze aus seinem Buch Vorbereitung der Untergrundgemeinde. Er hat da Folgendes geschrieben aus seinen Erfahrungen. Ich glaube, 14 Jahre war er im Ceausescu-Gefängnis insgesamt. Und da schreibt er, die Vorbereitung auf das Leiden ist ein wesentlicher Bestandteil der Untergrundarbeit. Dann gerät ein Christ auch nicht in Panik bei einer Verhaftung. Vorbereitung auf das Leiden. Er ist vorbereitet. Das Morse-Alphabet, also diese Klopfzeichen, ja, gehört zur Grundausrüstung für die Untergrundarbeit. Es ermöglicht oft die Verständigung und den Informationsaustausch mit anderen Häftlingen. Die Zelle ist ein Missionsfeld. Sie ist oft die Arbeitsstelle, die Gott dir zugewiesen hat. Es gab nie so viele Bekehrungen wie in den Gefängnissen. Du sollst sie zum Glauben bringen. Du sollst sie taufen und im Glauben stärken. Und dann sagt er noch, fürchte dich nicht vor Schlägen. Folter kann zweierlei bewirken. Sie kann uns abhärten und uns in dem Entschluss stärken, der Polizei nichts zu verraten. Oder sie kann unseren Willen brechen. Bei der Folter kommt es irgendwann zu einem Punkt, wo die Sache umschlägt. Auf diesen entscheidenden Punkt oder Augenblick wartet der Folterer. Sie wissen, dass es diesen Moment der Krise gibt, aber wenn sie in diesem Moment nichts aus ihnen herausbringen, dann lassen sie von der Folter ab, da jedes Weitermachen sinnlos ist. Also wenn sie merken, der Wille ist nicht zu brechen, dann geben sie es irgendwann auf. Darum lerne Zweifel zu besiegen und gründlich zu denken. Christus ist in diesem alles entscheidenden Augenblick bei ihnen. Und dann sagt er noch, vergiss niemals, dass du zum Leib Christi gehörst. Er, der Leib Christi, ist die Gemeinde, die schon 2000 Jahre gepeinigt wird. Sie ist schon immer geschlagen worden. Auch Jesus wurde geschlagen, bespuckt, verhöhnt und Nägel in seine Hände und Füße gebohrt. Soweit Richard Wurmbrand. Und der Herr sagt ja, haben Sie mich verfolgt, werden Sie auch euch verfolgen. Ja, ich möchte nochmal einige Punkte zusammenfassen und damit dann auch schließen. Die persönliche Vorbereitung, lies täglich die Bibel, lerne die Bibelverse, die wichtig sind, die gegen Angst helfen auch. Lerne bewusst solche Glaubenslieder, die dich stärken können. Bereite rechtzeitig deine Familie darauf vor, dass möglichst jedes Familienglied, Mitglied im Glauben steht und bereit ist, dem Herrn treu zu bleiben, Jesus über alles andere zu lieben, auch über die Familie sogar. Wir sollen die Familie lieben, aber Jesus noch mehr lieben, darum geht's. ordne dein Leben, dass du nichts mehr bereinigen musst. Entscheide dich bewusst für den Kampf als Christ. Sei jederzeit bereit für die Haft. Übe dich im Stillen allein zu sein mit Jesus, ohne andere Menschen, ohne Konferenzen. Ja. Und die gläubigen Brüder, die sollen gemeinsam unbefleckte Hände zum Gebet erheben, treu sein im Gebet, das Herz reinigen lassen, die Gemeinde durch vollmächtigte Predigt aufbauen, Bibelwissen predigen, Bekehrung predigen. Ja, ich schließe jetzt mit einem Zitat von Johannes Bruder aus seinem Buch Die Unterwanderung der Christenheit. Er schreibt darin Folgendes. Wir müssen uns auf eine Christenverfolgung vorbereiten und bereit sein, unsere Gemeinden auch im Untergrund leiten zu können. Unsere jugendlichen Christen dürfen wir nicht zu lauen Anhängerchristen erziehen, sondern zu Hirten, zu Ältesten. Bist du bereit, eine Hausgemeinde zu führen? Weißt du, was dazugehört? Weiß deine Frau, deinen Dienst zu unterstützen? Sind dir deine Aufgaben bekannt und bist du unterwiesen, ein Hirte zu sein? Fühlst du dich überhaupt verantwortlich für deine Schafe? Nur der Mietling lässt seine Schafe im Stich, ja, aber nicht der gute Hirte. Und nimm die Ausprägung deines Charakters und die Führung des Heiligen Geistes zum Hirten als dein wichtigstes Anliegen in deinem Leben. Du wirst es brauchen. Amen. Bitte euch aufzustehen zum Gebet. Lieber Herr Jesus, schenk uns die Kraft, dir treu zu bleiben. Schenk uns, dass wir deine Liebe von ganzem Herzen erwidern, mit der du uns zuerst geliebt hast. Schenk uns auch und stärke uns die Liebe zu den Brüdern und Schwestern, dass wir ihnen dienen bis zum Ende. Schenk auch noch Gnadenzeit in unserem Land und in anderen Ländern, dass wir das Evangelium noch frei verkündigen dürfen, solange es möglich ist. Herr, hilf auch, dass viele Muslime sich bekehren und gerettet werden und auch andere Menschen von Religionen, die noch nicht deine Kinder sind und auch Atheisten und andere. Herr, schenk noch Gnade und Kraft und Weisheit und Vollmacht und Demut und alles, was wir von dir brauchen. Wir loben dich und preisen dich und beten dich an. Amen.